Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste. Wir haben jetzt noch ein bisschen gewartet, weil Christian Jakob, unser Autor, noch bei einer anderen Veranstaltung war, also bei einer Podiumsdiskussion der Robert-Bosch-Stiftung. Der ist aber, das hat den Vorteil, der ist dafür jetzt schon warm. Ich bin auch warm, weil ich gerade aus der Straßenbahn gekommen bin, die proppenvoll war. Mein Name ist Georg Löwisch. Ich bin der Taz-Chefredakteur. Und ich freue mich, dass Christian da ist, weil das letzte halbe Jahr war er weg in Argentinien. Also da, wo wir sein Thema permanent gebraucht haben, nämlich Flüchtlinge, Migration, war er verschwunden. Aber jetzt ist er immerhin wieder da und ausgerechnet in der Woche, die so begonnen hat, dass die AfD in 3 Parlamente eingezogen ist und zweistellig, dass sie in Sachsen-Anhalt, also hier gleich um die Ecke, über 25 oder auf ein Viertel der Stimmen gekommen ist. Und das Irrsinnige ist aber, dieses Buch sagt, es gibt trotzdem gute Nachrichten. Also eine gute Nachricht ist, Migration ist Realität. Und so steht es im Buch, Flüchtlingssolidarität ist eine breite soziale Bewegung. Jetzt habe ich eigentlich diese Woche die ganze Zeit beim Lesen gesehen, da war immer dieser Vergleich mit 1992, die Republikaner gab es damals, die Rechtspopulisten. Republikaner, die sind 1992 in Baden-Württemberg auch in den Landtag eingezogen mit 10%. Und jetzt, 2016, ist die AfD in Baden-Württemberg mit 15% eingezogen. Christian, ist es denn jetzt trotzdem besser geworden oder schlechter, die Situation?
Also ich würde ganz klar sagen, dass die Situation insgesamt besser geworden ist. Also der wesentliche Unterschied zu den 90er Jahren ist der, dass der gesellschaftliche Konsens, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist, dass der nicht mehr existiert. Der ist Geschichte. Es wird das Asylrecht verschärft, es wird darüber geredet, wie man die Grenzen wieder zumachen kann oder undurchlässiger machen kann. Aber grundsätzlich ist eigentlich sozusagen in den Institutionen, in der Politik, auch in der Gesellschaft Einigkeit darüber da, Deutschland ist ein Einwanderungsland, Migration findet statt. Das wird weitgehend akzeptiert. Diejenigen, die das nicht akzeptieren, sind eine Minderheit und das ist früher anders gewesen.
Ich war ja sogar überrascht, du hast auch den Vergleich gemacht zwischen den Anschlägen, den Angriffen auf Flüchtlingsheime in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, also Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Mölln und den Anschlägen, die jetzt stattfinden oder auch den, wenn der rassistische Mob tobt in Heidenau, Tröglitz, Freital, Klausnitz, aber trotzdem bewertest du die anders, diese Vorfälle.
Also die Vorfälle an sich bewerte ich nicht anders. Ich will auch nicht sagen, dass das Ausmaß oder der Grad an rassistischer Gewalt geringer wäre als in den 90ern. Der ist nach meiner Wahrnehmung eher höher geworden. Aber ich glaube, dass die Haltung der Gesamtgesellschaft dazu eine andere geworden ist und dass sie deswegen in einem anderen politischen Kontext zu sehen sind.
Du bist ja bei diesem Thema schon sehr, sehr lange dabei, seit 1999. Wie bist du zum Thema Flucht und Migration gekommen?
Ich habe mich als Student einer Gruppe angeschlossen, die damals versucht hat, Flüchtlinge, die sich selber organisiert haben, zu unterstützen. Es gab ein Netzwerk, das in Ostdeutschland entstanden ist. Viele der Porträts, um die es in dem Buch geht, sind Aktivistinnen und Aktivisten, die in diesem Netzwerk versucht haben, aus den Flüchtlingsheimen heraus, aus der Isolation herauszutreten, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Und die haben Unterstützer gehabt in verschiedenen Städten und in Bremen bin ich einer davon gewesen.
Und wie bist du dann vom Aktivisten zum Journalisten geworden?
Irgendwann braucht man auch eine Arbeit und dann habe ich mir einen Job bei der Taz gesucht.
Und ist das jetzt einfach dasselbe, nur dass du es aufschreibst oder hast du da auch einen Rollenwechsel?
Nein, das ist schon ein Rollenwechsel. Es ist, was jetzt speziell dieses Buch angeht, ist es natürlich so, dass die Ereignisse, um die es da geht, die liegen teilweise sehr lange zurück, über 15 Jahre. Das ist ja auch ein Geschichtsbuch ein Stück weit, eine Geschichte oder der Versuch einer Geschichte der Flüchtlingsbewegung. Vieles davon hätte ich nicht aufschreiben können, wenn ich damals nicht dabei gewesen wäre. Das wäre sehr schwierig geworden. Aber es ist natürlich eine journalistische Auseinandersetzung damit und auch der Versuch, das vor dem Hintergrund der heutigen Situation nochmal anders zu deuten und ein Erklärungsangebot dafür zu bieten.
Ich habe das ja vorhin schon gesagt, du bist im Sommer weg gewesen aus Deutschland. Also ausgerechnet als dein Thema, was du 15 Jahre lang begleitet hast, dann wirklich das absolute Thema Nummer 1 in Deutschland wurde, bist du dann nach Buenos Aires geflogen. Ist das gutes oder schlechtes Timing?
Also ich hätte das Buch nicht schreiben können, wenn ich hier geblieben wäre, glaube ich. Insofern war das vielleicht gut. Andererseits, es gab
auch... Warum nicht?
Ich hätte, glaube ich, keine Zeit gehabt. Aber es gab ja auch sehr viele andere Leute, die da sehr viele, sehr kluge Dinge dazu geschrieben haben. Insofern glaube ich nicht, dass ich da jetzt unabkömmlich gewesen wäre. Ich fand es, glaube ich, ganz gut, die Zeit zu haben, weg zu sein und dieses Buch aufzuschreiben. Das wollte ich schon lange tun und der Zeitpunkt war jetzt einfach sehr geeignet dafür.
Ist das nicht so, wenn man sich jahrelang mit einem Thema beschäftigt hat und also wirklich auch bis in die Verästelungen das ausgeleuchtet hat, das ist auch im Übrigen wirklich eine große Stärke dieses Buch, dass es so wahnsinnig genau ist und dass es diese Entwicklung in so langen Linien zeigt. Und ist es da nicht blöd, wenn man von Ferne guckt und dann sind plötzlich alle bei diesem Thema Experten, jeder hat eine Meinung, alle tun super schlau?
Nö, das ist doch hervorragend, wenn sich alle dafür interessieren. Das war ja ganz lange genau das Problem, dass die Gesellschaft sich nicht dafür interessiert hat. Das war ja das Problem, was die Flüchtlinge hatten und das war auch das Problem, was diejenigen hatten, die sich für Flüchtlingsrechte eingesetzt haben. Es hat niemand interessiert. Die Menschen waren ja durchaus da, nicht so viele wie heute, aber es war auch nicht so, dass niemand gekommen wäre. Aber die ganzen Kämpfe, die Hungerstreiks, die Demonstrationen, die Kampagnen, das fand zum großen Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das war ein Nischenthema von so ein paar Leuten aus Kirchengruppen, von einigen Leuten aus der autonomen antirassistischen Szene, aber sonst hat es wirklich niemanden interessiert. Und das ist seit 2012 anders und das ist sozusagen auch der zweite Teil des Buches, die Phase, in der die Öffentlichkeit da plötzlich mit allergrößter Aufmerksamkeit drauf geguckt hat, in der die Kämpfe sich ja fortgesetzt haben.
In dem ersten Teil des Buches werden die Geschichten von Geflüchteten erzählt. Also zum Beispiel, da gibt es einen Leonard Atto, der ist Hausmeister in Bremen in einem Gymnasium. Und als der Diktator von Togo, Ayadema der Zweite, also der Sohn des Diktators und Neudiktator.
Der Erste, das war noch der Alte.
Ach, das war sogar noch der Alte. Jetzt ist es schon der Zweite, damals war es der Alte. Als der also Deutschland besucht, da wird der stille Bremer Gymnasiumshausmeister aktiv und blockiert, will diesen Besuch blockieren, kämpft dagegen. Oder es gibt Elisabeth Ngari aus Kenia, die selber in einem Flüchtlingsheim Zeugin von sexuellen Übergriffen auf Flüchtlinge geworden ist und die jetzt sich auch selber mit anderen zusammengeschlossen hat und dagegen kämpft, dass Frauen überhaupt in Lagern untergebracht werden, weil sie sagt, das lässt sich da wirklich nicht leicht vermeiden. Das ist so, dass die Geflüchteten, die du porträtierst oder über deren Geschichten du schreibst, das sind immer welche, die dann irgendwo ihre Sache auch selbst in die Hand nehmen.
Ja, genau, das ist das Verbinden. Also ich wollte sozusagen kein Buch machen über Flüchtlingsschicksale, da spricht sozusagen nichts dagegen, aber über die gibt es gerade schon sehr viel zu lesen, eigentlich überall und das ist ja auch gut so, aber ich fand, dass insgesamt sehr wenig auf die geguckt worden ist, die sehr früh versucht haben, selber diese ganze Sache in die Hand zu nehmen und Einfluss auf ihre Lebensbedingungen zu nehmen und da teilweise sehr verdienstvolle, sehr aufopferungsvolle Kämpfe auch geführt haben, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind über diese ganze große politische Diskussion, die es jetzt gibt, wie Europa insgesamt damit umgehen soll, wie Deutschland damit umgehen soll. Und das Buch ist auch ein bisschen der Versuch, das in Erinnerung zu halten oder weiter zugänglich zu halten.
Würdest du sagen, dass wir, die Medien, über Flüchtlinge im Moment zu sehr als Heulnummer berichten? Also wenn sie zu Wort kommen, dass sie dann eben passiv sind, dass sie Opfer sind, dass sie so hilfsbedürftige kleine Reisende sind, von denen man auch immer nur den Vornamen nennt und nicht einen Nachnamen?
Ich finde, das ist viel, viel besser geworden. Also der Vorwurf ist alt und ich glaube auch, dass es eine Phase gab, in der ganz stark zugetroffen hat. Aber nach meiner Wahrnehmung ist das nicht mehr so. Also diese Kritik, die ist ja sehr häufig formuliert worden und ich glaube, dass sie eingesickert ist. Nicht nur bei der Taz, aber auch in ganz vielen anderen Medien. Es gab vor kurzem erst einen Workshop von der Bertelsmann Stiftung, die versuchen eine Fotodatenbank aufzubauen mit professionellen Bildern, um Migrations- und Integrationsthemen so zu bebildern, dass eben nicht passive optische Stereotype, Schleierfrauen mit Aldi-Plastiktüten immer abgebildet werden, wenn es um Migrationsthemen geht, sondern sozusagen starke Subjekte zu sehen sind. Und ich glaube, das ist symptomatisch dafür, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass diese Infantilisierung, diese Passivisierung, dass das abgestellt werden musste oder auch schon abgestellt worden ist, ein Stück weit.
Flüchtlinge, Geflüchtete, Bleibende, Manche sagen ja auch Asylanten. Wie sagst du?
Ich sag Flüchtlinge.
Du sagst Flüchtlinge?
Ja.
An dem Wort gibt es ja auch Kritik, weil das so Inge, ja, so kleine auch sind und viele sagen deswegen Geflüchtete. Sie flüchten ja auch meistens nicht mehr, sondern sie sind da.
Ja, das stimmt. Es gibt diese Kritik. Ich fand die an der Stelle immer nicht so wahnsinnig überzeugend. Also sozusagen die Vorstellung, dass man da auf dem Gebiet der Sprache bestimmte Diskriminierung sozusagen in erster Linie abstellen kann. Ich habe nichts dagegen, das zu tun, aber ich glaube, dass speziell an der Stelle diese Verniedlichung, die dem Wort Flüchtling unterstellt wird, dass die nicht so stattfindet. Insbesondere auch deshalb nicht, weil die politisch organisierten Flüchtlinge, mit denen auch für das Buch viel zu tun hatte, den Begriff selber für sich verwenden. Es gab ein paar, die da versucht haben, andere Begriffe einzubringen, Non-Citizens beispielsweise, die haben sich nicht durchgesetzt. Also ich habe nichts gegen das Wort Geflüchtete, aber ich fand jetzt auch nicht, dass sich das andere per se verbietet und dass man das jetzt unbedingt eliminieren müsste.
Und warum heißt dein Buch dann Die Bleibenden?
Weil ich versucht habe, nachzuzeichnen, welche Langzeitfolgen diese Flüchtlingskämpfe auf die deutsche Gesellschaft hatten. Und die Behauptung, die ich da aufstelle, ist die, dass ganz viel von dieser Willkommenskultur, von diesem Refugees Welcome Hype, den es gibt, auch von den rechtlichen Änderungen, die es gegeben hat, dass da insgesamt ein kultureller, ein politischer, ein diskursiver Wandel stattgefunden hat, der so nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Also ich würde behaupten, dass ganz viel von dem, was in Richtung Einwanderungsgesellschaft kulturell da erkämpft worden ist, dass das irreversibel ist. Und deswegen heißt das Buch Die Bleibenden, weil die diesen bleibenden Wandel herbeigeführt haben, selber auch das getan haben, indem sie nicht zurückgegangen sind, obwohl sie weggehen sollten.
Es gibt ja auch so juristische Begriffe wie Duldung, die Geduldete. Ich möchte, dass Sie einen Eindruck hier auch kriegen von dem Buch. Das lässt sich ganz gut machen, weil es eben auch von einzelnen Geschichten handelt, die auch immer für was stehen. Und ich würde dich einfach bitten, eine Geschichte über die Geduldete zu lesen. Das ist Meryem Kaymaz. Die ist kurdische Libanesin und dann Bremerin geworden. Und sie ist ihr ganzes Leben nur geduldet gewesen, also hat diesen juristischen Status der Geduldeten. Das heißt, sie kann eigentlich jederzeit ihren Status verlieren und abgeschoben werden und hat sich aber auch mit anderen zusammengeschlossen und ist auch aktiv geworden. Bitte.
Es war eine Phase in ihrem Leben, die zum Glück mittlerweile vorbei ist, aber so endet die Geschichte. Die heißt Wie ein Strich durchs Leben. In Meryem Kaymaz Augen hat sich keine Härte eingegraben, aber manchmal friert ihr Blick auf dem Bildschirm kurz ein. Dann bleiben ihre Finger in der Luft stehen und ihr kommt nichts Tröstliches mehr in den Sinn, das sie in die Tastatur tippen könnte. Hassan Essen ist heute im Chat, Jamila 03, King Ahmoudi und Arab Stier 2006. Alle haben das gleiche Problem wie sie, keiner ist hier, weil er sich bloß unterhalten will. Wie lange hast du gekriegt, fragt Kaymaz Arab Stier 2006. Wie immer 3 Monate, erscheint in der Chatzeile. Ach so, ich muss jetzt auch bald hin, tippen Kaymaz Finger, voll Angst. Es ist ein Samstagnachmittag, Ende September 2006. Kaymaz, 19 Jahre alt, trägt ein rotes Hemd. Eine Strähne fällt aus den zusammengebundenen Haaren und das Sonnenlicht scheint durch die verbogenen Lamellen der Plastikjalousie auf den Monitor, während Kaymaz weiter tippt im Chatraum der Ausgeschlossenen. Alle im Internetforum von Jugendliche ohne Grenzen haben ihr Leben in Deutschland verbracht, aber dürften gar nicht hier sein. Sie sind eine Selbsthilfegruppe im Niemandsland des Aufenthaltsrechts. Sie sind nicht illegal im Land, aber auch nicht legal. Hoffentlich bekommst du länger, wünscht der Arab Stier 2006. Wenn sein Wunsch in Erfüllung geht, dann wären es diesmal vielleicht 3 Monate, die die Bremer Ausländerbehörde Meryem Kaymaz Abschiebung aussetzt, wie es im Amtsdeutsch heißt, und nicht immer nur einen Tag, wie vor kurzem. Andere Jugendliche machen den Führerschein, wenn sie volljährig sind, und gehen in Clubs, in die sie vorher nicht reingekommen sind. Manche bekommen ein Auto, Meryem Kaymaz bekommt zum 18. von der Ausländerbehörde ihre eigene Duldung. Nun kann sie auch allein abgeschoben werden, ohne ihre Eltern, sowie ihr älterer Bruder vor 3 Jahren. Erst haben die Eltern ihr verheimlicht, wie es um die Familie steht, aber dann drängt Kaymaz auf einen gemeinsamen Urlaub und dann sagten die Eltern, wir dürfen nicht verreisen, da ist sie 11. Ihr Leben ist danach nicht mehr dasselbe. Am Ende eines Schuljahres fuhr ihre Klasse nach Frankreich. Geduldete unterliegen der Residenzpflicht, Kaymaz braucht eine Erlaubnis, die Ausländerbehörde lehnt ab. Wenn ihre Freunde mal nicht mit ihr ausgehen wollen, dann sagt sie, es kann sein, dass ich heute den letzten Tag mit euch hier bin, also feiern wir lieber. Die Bremer Filmemacherin Rebecca Schäfer hat eine grandiose Dokumentation über Kaymers Leben gedreht. In einer Szene faltet sie sein kleines grünes Papier auf dem Wohnzimmertisch auseinander. Es ist ihre Duldung. Sie trägt die Nummer FÖ 1820617, ausgestellt von der Ausländerbehörde in Bremen. Das finde ich am lustigsten, sagt sie dann. Da ist ein dicker Strich durch. Sie deutet auf einen roten Streifen. Er zieht sich diagonal über die Seite mit den Angaben zu ihrer Person. Das soll Manipulationen erschweren. Wie ein Strich durchs Leben, sagt Kaymers. Vielleicht können Sie beim nächsten Mal direkt ins Flugzeug steigen, sagt ein Sachbearbeiter einmal, als sie kommt, um sich ein neues grünes Papier bei der Ausländerbehörde abzuholen. Nach der 10. Klasse findet sie zwei Firmen, die bereit sind, ihr trotz des fehlenden Aufenthaltsrechts einen Job zu geben. Das Arbeitsamt lehnt ab. Sie sucht weiter und findet zwei Ausbildungsbetriebe, die sie nehmen wollen. Das erste Mal lehnt das Arbeitsamt wieder ab, das zweite Mal erteilt es die Erlaubnis erst nach 6 Monaten, aber nur für 8 Stunden pro Woche. Freitag, Samstag und Sonntagabend. Zu wenig für den Restaurantbetrieb, sie bekommt die Stelle nicht. Kaymers gehört zu einer arabisch sprechenden kurdischen Minderheit, den Mahalmi. Ihre Großeltern wurden einst aus der Türkei vertrieben, ihre Eltern flohen aus dem Bürgerkrieg im Libanon. Als die Familie 1988 nach Deutschland kommt, ist Kaymers 6 Monate alt, sie gelten als staatenlos und bekommen Asyl. 3 der 6 Kinder werden in Deutschland geboren. 11 Jahre nach ihrer Ankunft bestellt die Bremer Ausländerbehörde die Eltern ein. Sie hat in der Türkei Melderegister-Einträge kurdischer Libanesen gefunden, die nach Deutschland geflohen waren. Darunter finden sich auch Namen, die den deutschen Behörden Kaymers Familie zurechnen. Also, schlussfolgert die Behörde, seien Kaymers Eltern Türken und keine staatenlosen Libanesen. Identitätsfälschung sei das. Über 500 solcher Familien machen die Ausländerbehörden zu dieser Zeit bundesweit aus. Tausendfacher Asylbetrug, schreiben die Boulevardzeitungen. Scheinlibanesen, sagt Bremens damaliger Innensenator Kuno Böse 2001. Er will Kaymers Familie in die Türkei abschieben. Sie seien keine Türken, sagen Kaymers Eltern der Ausländerbehörde. Die Großeltern hätten sie einst in das türkische Geburtsregister eintragen lassen, doch in der Türkei hätten sie nie gelebt. Vor allem den Kindern ist das Land völlig unbekannt. Niemand in der Familie spricht ein Wort Türkisch. Auch die Türkei hält die Familie nicht für türkisch. Sie will sie nicht einreisen lassen. Das diplomatische Hin und Her zieht sich. Die Bremer Ausländerbehörde macht der Familie Druck. Sie soll von allein ausreisen. Ihren Gemüseladen müssen die Eltern schließen, nachdem ihnen die Identitätsfälschung vorgeworfen wurde. Sie müssen von 598 Euro Sozialhilfe im Monat leben, 7 Personen. Arbeiten ist verboten. Sie müssen in eine kleinere Wohnung ziehen, 3,5 Zimmer für alle, 4 Mädchen, teils volljährig, in 2 Stockbetten. Die Mutter schläft dazwischen auf einer Matratze auf dem Boden. Man kann doch niemanden abschieben, der schon sein ganzes Leben hier ist, sagt Kaymers. Eines Morgens um 5 klingelt es an der Tür, Polizisten kommen in die Wohnung, sie machen nicht viele Worte, aber sie werfen alles aus den Schränken und Regalen auf der Suche nach irgendetwas, das den Behörden nutzen könnte, um den Türken zu beweisen, dass die Familie türkisch ist. Sie finden nichts. Sie hat gelernt zu verstecken, wie es in ihr aussieht, sagt Kaymers. Sonst denken die Leute, ich will Mitleid. Irgendwann kommen die Polizisten wieder, diesmal etwas später am Tag. Die Ausländerbehörde will die Familie jetzt mit einem staatenlosen Pass in die Türkei abschieben. Die Mutter ist allein zu Hause. Packen Sie alle Sachen, sagen sie, für jeden nur 20 Kilo. Am Abend würden sie sie abholen. Als Kaymers nach der Schule nach Hause kommt, findet sie ihre Mutter in der Küche. Ein Anwalt holt im letzten Moment etwas Aufschub heraus. Die Angst kommt schon hoch, wenn ich nur einen Polizisten auf der Straße sehe, sagt Kaymers. Als sie in der Schule erzählt, was geschehen soll, glaubt der Lehrer ihr nicht. Als sie anfängt zu weinen, vergehen seine Zweifel. Ihre Klasse sammelt Unterschriften für Kaymers in der ganzen Stadt. Die Proteste ziehen sich über Monate. Viele Medien berichten über die Lage der angeblich türkischen Familien. Und schließlich ordnet Innensenator Böse an, dass die Ausländerbehörde Kindern der kurdischen Libanesen ein Bleiberecht geben darf. Die Duldung der Familie Kaymers wird immerhin nun für jeweils 6 Monate verlängert. Ich bin Deutsche, sagt Kaymers, die kriegen mich hier nicht weg. Oder? Ein Jahr später scheidet Böse aus dem Amt, sein Nachfolger Thomas Röwekamp setzt den Libanesen-Erlass außer Kraft. Der Druck der Ausländerbehörde nimmt wieder zu. Im August 2005 muss die Familie fast jeden Tag zum Amt, die Behörde um 4:30 morgens anstellen, mittags um 12 sind sie dran. Die Behörde verlängert die Duldung immer nur um einen einzigen Tag. Kaymers schafft unter diesen Umständen den Realschulabschluss nicht. Der Vater kommt dreimal in die Psychiatrie, nimmt 5 Sorten Tabletten, fängt an zu trinken. Mit 59 ist man noch jung, sagt Kamers, aber er vergisst schon so viel. Beide Eltern leiden an Schlaflosigkeit. Manchmal stehen sie aus dem Bett auf und sitzen einfach da. Sie hören sich nicht mehr zu. Irgendwann können sie kaum noch miteinander in einem Raum sein. Dann geht es sofort los. Deine Schuld. Nein, deine Schuld, sagt Kamers. Aber wer hätte was anders machen sollen? 2005 leben rund 120.000 Menschen länger als 5 Jahre mit einer Duldung in Deutschland. Das sind etwa 4-mal so viele wie heute. Mehr als ein Drittel sind Kinder und Jugendliche. Viele haben Angst, sich mit den Ausländerbehörden anzulegen. Doch einige, die keine Angst haben, gründen 2005 Jugendliche ohne Grenzen. Ihr Logo ist ein rot durchgestrichenes startendes Flugzeug. Der Strich ist demnach empfunden, den die Behörden auf die Duldungen drucken. Doch dieser trägt die Aufschrift hier geblieben. Kamers stößt 2006 dazu. Sie gründet eine Lokalgruppe in Bremen. In dem Bundesland leben da etwa 700 langjährig geduldete Minderjährige. Zu den JOG-Treffen jeden Freitag im Mädchenkulturhaus kommt nur eine Handvoll von ihnen. Wir werden abgeschoben, nicht die anderen, also müssen wir selber uns kümmern, sagt Kamers. Sie treffen Grünen-Politiker, sie sprechen in Schulen und wenn der Innensenator Röwekamp öffentliche Auftritte hat, dann stehen sie manchmal da und verteilen Flugblätter. In derselben Zeit besucht Kamers die Abendschule und versucht, ihren Realschulabschluss nachzuholen. Integration, so heißt es bei den Innenministern immer, sei eine wesentliche Voraussetzung für die Erteilung des Bleiberechts. Alle 6 Monate treffen die deutschen Innenminister sich, immer in dem Land, das gerade dem Bundesrat vorsteht. Jedes Mal reisen ihnen die JOGs jetzt hinterher. Mit Geld von Kirchen und Pro-Asyl veranstalten sie eine Gegenkonferenz, wie sie es nennen, meist in einer Jugendherberge. Das erste Mal ist Kamers im Mai 2006 in Garmisch-Partenkirchen dabei. Die Stadt ist voll mit Polizeiwagen. Das Hotel Rieser See, der Tagungsort der Innenministerkonferenz, ist abgeschirmt. Erst ist der Terrorismus dran, dann der Fußball, dann die Ausländer. Tagesordnungspunkt Nummer 5 ist Integration, Tagesordnungspunkt Nummer 6 Bleiberecht für Asylbewerber mit langjährigem Aufenthalt. 80 Jockler aus 11 Bundesländern sind nach Garmisch-Partenkirchen gekommen. Sie laufen durch die Straßen, manche haben sich komplett in das rote Absperrband eingewickelt, auf dem hier geblieben steht, sie sehen aus wie Mumien. An den Fenstern der Häuser hängen Kästen mit blühenden Geranien, an die weißen Wände sind blaue Karos, Bergpanoramen in Pastellfarben und Tänzer in Alpentrachten gemalt, als sei die Bergkulisse rund um den Ort nicht schon Idyll genug. Mannschaftswagen der Polizei fahren vor der Demo der Jugendlichen, die Deutschland verlassen sollen, die tragen Schilder mit durchgestrichenen Flugzeugen und aus einem Lautsprecher rappt ein Mädchen über den leeren Platz, der zurückbleiben würde, würde sie abgeschoben. Am nächsten Morgen laden sie Journalisten ein, der Geschäftsführer von Pro Asyl ist gekommen, gemeinsam geben sie eine Pressekonferenz, weil die Minister drin über das nationale Sicherheitskonzept FIFA WM 2006 reden, veranstalten die Jugendlichen draußen eine kleine Fußball-WM. 3 Mannschaften sollen teilnehmen, eine von ihnen selbst, eine aus Garmisch-Partenkirchen und eine von den Innenministern, aber die kommen nicht. Nachdem die übrigen beiden Mannschaften fertig gespielt haben, unterschreiben die Jugendlichen einen Ball und schicken eine Delegation, die ihn den Ministern überreichen soll. Um die Sache unter Kontrolle zu halten, fährt die Polizei die Delegation zum Tagungshotel. Ein Fernsehteam ist dabei, Fotografen. Der Pressesprecher des bayerischen Innenministeriums tritt vor die Tür. Das machen sie jedes Mal so, wenn die Jugendlichen kommen. Er ist Michael Ziegler. Er nimmt den Ball entgegen und noch eine Unterschriftenliste. Und ja sicher auch die rote Karte für die deutsche Abschiebepolitik, die die Jugendlichen ihm in die Hand drücken, werde er weitergeben, versprochen. Dann geht er wieder in das Hotel. Nach dem Mittagessen fahren die Minister zum Gruppenfoto auf die Zugspitze. Etwas unterhalb des Gipfelkreuzes befindet sich eine Plattform. Keine Wolke ist am Himmel zu sehen, der Schnee reflektiert den Sonnenschein. Die Plattform ist voll mit Fotografen und Ministern und Referenten, aber nach kurzer Diskussion lassen die Sicherheitsleute auch die Jugendlichen herauf. Sie haben Transparente dabei und während die Minister für die Fotografen posieren, halten die Jugendlichen eines von hinten über deren Köpfe, sodass die Minister nicht anders können, als es zu lesen. Der Berliner Staatssekretär Ulrich Freise erkennt einige der Jugendlichen von anderen Aktionen wieder. Er lässt sich mit ihnen fotografieren. Dann versuchen sie, dem bayerischen Minister Günther Beckstein einen hiergebliebenen Schal zu schenken, doch der lehnt ab. Dann fahren die Minister nach Hause. Zum Tagesordnungspunkt 5, Integration, ist Ihnen viel eingefallen. Sie beschließen, dass Integrationswillige sich mit der Werteordnung des Grundgesetzes befassen und identifizieren sollen. Von den Migranten fordern Sie dabei einen aktiven Beitrag. Eltern und Familien seien in der Pflicht, Parallelgesellschaften zu vermeiden. Wer in Deutschland leben wolle, müsse Ja sagen zum Gewaltmonopol des Staates, sich zu Demokratie, Gewaltfreiheit, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Mann und Frau sowie zu religiöser Toleranz bekennen. Und er müsse gut Deutsch können. Es ist viel von Pflichten die Rede in diesem Papier, aber wenig von Rechten. Zum Tagesordnungspunkt 6, Bleiberecht, fällt den Ministern nichts ein. Sie wollen auf ihrer nächsten Konferenz über ein mögliches Bleiberecht entscheiden, heißt es, im November in Nürnberg. Kurz davor bekommt Kaymers einen Termin beim Bremer Innensenator Röwekamp. Er könnte ihr mit einer einzigen Unterschrift ein Bleiberecht erteilen. Man wird sehen, entschieden wird auf der IMK, habe er gesagt, berichtet Kaymer später über die Begegnung. Für einige Jugendliche käme vielleicht eine Härtefallregelung in Frage, die Eltern aber bekämen sicher kein Aufenthaltsrecht. Im November fährt Kaymers nach Nürnberg. 120 Jugendliche sind da, einige tausend Menschen demonstrieren mit ihnen für ihr Bleiberecht. Am dritten Tag der Konferenz tritt Beckstein vor die Presse. Wer für sich sorgen kann und durch Arbeit seinen eigenen Unterhalt sichert, der kann ab Montag eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen, sagt er. Voraussetzung sei, zum Stichtag mehr als 6 Jahre mit Kindern oder mehr als 8 Jahre ohne Kinder in Deutschland zu leben. Es sei eine faire Chance für faktisch und wirtschaftlich integrierte Ausländer. Im Protokoll des Innenministertreffens in Nürnberg aber steht unter Punkt 6.6, von dieser Regelung ausgeschlossen sind Personen, die die Ausländerbehörde vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände getäuscht haben. Geduldete, die die Voraussetzungen für das neue Bleiberecht nicht erfüllen, würden nun konsequent abgeschoben, sagt Beckstein. Kaymers ahnt, dass die faire Chance nicht für sie und ihre Familie gelten wird. Niemand von ihnen arbeitet, die Behörden haben es ihnen verboten. Wie sollen sie ihren eigenen Unterhalt sichern? Vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände getäuscht, genau das wirft die Ausländerbehörde ihnen ja vor. Für die Familie Kaymers und viele der Jugendlichen ohne Grenzen ändert sich nichts. Nach der Bürgerschaftswahl 2007 verliert die CDU die Regierungsbeteiligung in Bremen. Röwekamp scheidet aus dem Amt. Die SPD koaliert jetzt mit den Grünen. Jahrelang hatten die in der Opposition ein Ende der Kettenduldung verlangt. Die Gruppe um Kaymers hatte Kontakt zu ihnen gehalten. 2008 bekommt Kaymers eine Aufenthaltsgenehmigung auf Probe. 2 Jahre hat sie nun Zeit zu beweisen, dass sie sich selbst finanzieren kann. Sie fängt eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten an. Danach will sie Abitur machen und Jura studieren, Asylrecht.
Was ist jetzt aus ihr geworden?
Die ist immer noch in der Rechtsanwaltskanzlei.
Und wie ist ihr Status?
Die hat eine Aufenthaltserlaubnis, also das galt.
Mhm. Und wie viel Geduld gibt es jetzt? Ist das noch ein Problem?
Es ist stark zurückgegangen durch verschiedene Amnestien, die es gegeben hat. Es gab mehrere Regelungen, die auf Stichtage bezogen waren. Also jeder, der zu dem Zeitpunkt schon so und so viele Jahre da war, durfte bleiben. Jetzt seit 2013 gibt es eine stichtagsunabhängige Bleiberegelung. Das hat die Zahlen ganz stark gedrückt, also ungefähr auf ein Drittel. Es geht ja gar nicht unbedingt um die kurzfristig Geduldeten, sondern um die, bei denen das sehr lange anhält, bei denen das ganze Leben sozusagen in diesem Status abläuft. Und da ist das Kriterium, das man normalerweise anlegt, 5 Jahre, und das sind viel weniger geworden. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wo wieder so viele gekommen sind, wenn die Praxis, so mit denen umzugehen, beibehalten wird, dann wird die Zahl mittelfristig sehr stark wieder ansteigen.
In der Geschichte, da ist ja noch ein Bremer Innensenator, der hat den schönen Namen Kuno Böse. Sind denn auch manchmal Beamte böse, also die das entscheiden? Also du hast ja von dem einen gelesen, der, also das muss ja ein Beamter dann gemacht haben, dass die sozusagen jeden Tag neu diese Duldung verlängern muss. Und ich war gestern im ICE und irgendeine Frau hatte nicht den richtigen Fahrschein, da hat irgendwas nicht gepasst und da hat die Schaffnerin einfach gesagt, naja, okay, das nächste Mal macht ja nichts, kann ja mal passieren. Also was ist dein Eindruck von den Behörden, die ja über Leben zu entscheiden haben? Machen die, was ihnen der Innensenator böse sagt? Oder sind die manchmal auch selber böse? Oder sind die großzügiger als Linke glauben?
Das ist extrem heterogen, würde ich sagen. Also es gibt da natürlich Leute, die da richtig gehen, als Überzeugungstäter sitzen, aber ganz viele von denen, das sind sozusagen ganz normale Beamte, die da keine sozusagen eigenen Interessen mit einbringen. Grundsätzlich ist es so, dass die Leute in der Regel einen Entscheidungsspielraum haben, es aber trotzdem Direktiven gibt von der übergeordneten Behörde, von der Ministerebene. Aber ich glaube nicht, dass man da sozusagen pauschal sagen kann, die Leute, die in der Ausländerbehörde sitzen, sind jetzt grundsätzlich rassistischer drauf als andere oder da lassen sich Leute hinversetzen, die umgekehrt besonders liberal sind, um sozusagen die Härten des Asylrechts über die bürokratische Umsetzung abzufedern.
Wie ist das mit der Polizei? Mir hat vor ein paar Monaten ein Flüchtling aus Syrien gesagt, in Deutschland hätte er zum ersten Mal einen freundlichen Polizisten kennengelernt. Andererseits sehen wir solche Bilder wie in Klausnitz, wo Polizisten eher unfreundlich sind. Wie ist es da auch einfach nur so heterogen oder würdest du sagen, die Polizei hat auch ein Problem? Oder ist unsere Polizei die freundlichste der Welt?
Also ich würde auch sagen, ja, es ist sehr heterogen. Es gibt da natürlich strukturelle Faktoren, die im Zusammenhang mit Flüchtlingen eine Rolle spielen. Das ist einmal die Kontrollpraxis. Flüchtlinge werden öfter kontrolliert als andere Leute. Das ist das, was immer als Racial Profiling bekannt ist. Die Praxis, auf Leute zuzugehen, die als nicht deutsch wahrgenommen werden, Ausweise zu verlangen. Dazu kommt dann aber noch, dass es für Flüchtlinge schwerer ist, als für andere Menschen nicht gegen gesetzliche Regelungen zu verstoßen. Das geht los mit der Einreise. Man kann eigentlich gar nicht herkommen, ohne sich über das Aufenthaltsrecht hinwegzusetzen. Man muss sozusagen einen illegalen Grenzübertritt machen, um überhaupt in die Situation zu kommen, Asyl zu beantragen. Das setzt sich über verschiedene andere Sachen durch, zum Beispiel die Residenzpflicht, zum Beispiel, dass man oft sozusagen mit sehr starken Auflagen konfrontiert ist, zum Beispiel nicht arbeiten zu dürfen und deswegen natürlich die Neigung höher ist, eine irreguläre Beschäftigung anzunehmen und das zu umgehen, die Residenzpflicht bis hin zum Verlust des Aufenthaltsrechts und Leben in der Illegalität. Das sind alles Punkte, an denen Flüchtlinge mit der Polizei zu tun haben oder zu tun bekommen können, die Deutsche so nicht haben. Und es bietet dann auch sozusagen viel mehr Anlässe für Konfrontationen, die es vielleicht jetzt für uns so gar nicht gibt.
Noch kurz zum heutigen Tag. Heute wird ja woanders in Brüssel verhandelt. Die EU, Regierungs- und Staatschefs, die Türkei, Angela Merkel. Es kann sein, dass Merkels Türkei-Plan durchkommt. Was fängst du als einer, der diese langen Linien verfolgt, der Debatte und der Entwicklung mit so einem Türkei-Plan an? Ist diese lange Entwicklung, die du beschreibst, hin zum Einwanderungsland nicht mehr aufzuhalten und das ist halt nur ein kurzfristiger Rückschlag? Oder sind wir jetzt tatsächlich bei was Doofen gelandet, wo die Entscheidung nur noch ist, gibt es die Grenze in Mazedonien oder gibt es die in der Ägäis? Was fängst du mit sowas an? Nach welchen Kriterien bewertest du das?
Also erstmal ist es so, dass das überhaupt nichts Neues ist. Viele wundern sich jetzt gerade, wie kann die EU sich nur mit jemandem wie Erdogan einlassen und den als Hilfspolizisten einstellen, um die Grenzen zuzumachen. Der Mechanismus, dass man Nachbarstaaten und Nachbarregionen als Hilfspolizisten sozusagen in die Pflicht nimmt, um die EU-Grenzen zu sichern, das ist ganz alt. Man hat das praktisch mit allen Nachbarstaaten und angrenzenden Staaten in Nordafrika in der Vergangenheit immer wieder getan. Da waren Menschen dabei, die noch viel schlimmer sind als Erdogan, Gaddafi namentlich. Das galt aber auch für Ben Ali, das galt für die marokkanische, die algerische Regierung. Also der Versuch, die Leute gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass die vor den europäischen Grenzen stehen und die Staaten im Transit dafür zu bezahlen, der ist sehr alt. Was an dem Merkel-Plan neu ist, ist dieser Mechanismus, auf den die türkische Regierung ja offenbar selber gekommen ist, für jeden, der versucht, sich sozusagen opfert, einen illegalen oder einen irregulären Grenzübertritt in die Ägäis zu machen und dann zurückgeschickt wird, darf dann jemand anders über Kontingente, wobei es auch nochmal die Frage ist, ob die kommen, aber soll dann jemand anders über Kontingente nach Europa gelangen dürfen? Das ist eine ganz absurde Konstruktion, weil die erstmal voraussetzt, andere, die dann nicht mehr kommen dürfen, müssen sich opfern, um wieder anderen den Kanal aufzumachen. Ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen, nicht, dass das jetzt sozusagen das Ende der Geschichte ist. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es immer wieder ein ganz großes Hin und Her gab, dass es immer wieder Versuche gab, an bestimmten Stellen sehr viel Energie darauf zu verwenden, Migration aufzuhalten und dann an anderen Stellen die Migrationsbewegung wieder zugenommen haben. Das wird jetzt auch so sein. Das Einzige, was eine Kontinuität in den letzten 20 Jahren der europäischen Grenzsicherung war die, dass es immer Punkte gab, an denen sie nicht funktioniert hat. Und das ist nach meiner Überzeugung auch für die Zukunft der Fall. Es wird möglicherweise jetzt in der Ägäis-Region schwieriger werden, je nachdem, ob das umgesetzt wird. Das ist in der Vergangenheit auch schon so gewesen. Es hat in den letzten Jahren häufiger schon Bemühungen gegeben, die Türkei dazu zu bringen, den Zugang zum Meer zuzumachen. Das hat dann in der Regel dazu geführt, dass die Leute über Nordafrika gelangt sind. Vielleicht kommen sie dann stärker über die europäische Ostgrenze, über Weißrussland. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass es sozusagen den einen Befreiungsschlag von Frontex gibt, der dann dazu führt, dass jetzt niemand mehr nach Europa kommen kann.
Wie viele sollen denn kommen? Also alle? Grenzen auf?
Also was es auf jeden Fall geben sollte, sind humanitäre Visa. Ich will jetzt keine Zahlen nennen. Es sollte natürlich jeder kommen können, der Schutz braucht. Und es ist ja auch nicht so, dass sich die ganze Welt auf den Weg machen würde. Man hat das in der europäischen Diskussion gesehen. Viele haben die Frage gestellt, wenn wir Polen, wenn wir Rumänien, wenn wir Bulgarien erlauben, einfach so komplett ohne jede Restriktion nach Zentraleuropa kommen zu können, ja, dann kommen am Ende alle. Das ist nicht passiert. Ich weiß nicht, wie viele kommen würden, wenn man solche humanitären Visa erteilen würde, aber ich weiß, dass der Zustand, den es jetzt gibt, dass man einerseits am Asylrecht festhält und sagt, ja, wir bieten Schutz, wir halten daran fest, ohne gleichzeitig zu sagen, wie das überhaupt in Anspruch genommen wird, und dieses Chaos, diese ganzen humanitären Dramen seit vielen Jahren zuzulassen und einfach sozusagen in Kauf zu nehmen, schulterzuckend, dass das abgestellt gehört. Und ja, mein Vorschlag wäre, dass man Einreiseerlaubnisse erteilt, um hier Asylanträge stellen zu können.
Vielen Dank. Ich kann das Buch wirklich sehr empfehlen. Es ist ein Buch mit langen Linien, hoher Präzision. Es sind viele Begriffserklärungen drin. Also es gibt diese Geschichten, aber es gibt auch, man kann auch einfach drin nachschauen, was ist Racial Profiling, was ist ein sicherer Herkunftsstaat, wie wird das definiert. Es gibt ein Kapitel über das BAMF, das Bundesamt für Migration, über die Polizei. Also die Akteure werden vorgestellt. Man kann auch einfach mal schnell nachgucken. Das finde ich gut, und gut ist auch, dass Christian Jakob bald wieder in der Taz zurück ist. Über Buenos Aires und Delhi schreibt er dieses Buch sozusagen jetzt jeden Tag in der Taz fort, und darauf freue ich mich, und da können Sie dann sozusagen weiterlesen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön.